Dom Valley war das hier auf Radio Köln Campus und wir haben einfach mal drauf vertraut, dass das ein richtig, richtig fetter Track ist. Und es ist auch ein richtig fetter Track und ihr seid hier bei Laut Gedacht und ich stehe hier nicht alleine. Nein, neben mir ist Isabel Leifeld aus der Köln Campus Redaktion und Lukas Rode. Schönen guten Abend euch.
Ja, moin.
Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid, denn heute Abend geht es, ich habe es gerade schon gesagt, über Vertrauen, um Vertrauen. Und damit ihr euch merkt, was ihr eigentlich gerade hört, hier nochmal ein hervorragender Opener.
Laut gedacht. Der Late Night Talk auf Köln Campus.
Der Late Night Talk auf Köln Campus, laut gedacht ist das. Und heute geht es um ein, ja, ich würde sagen, sehr, sehr alltägliches Thema oder ein Wort, mit dem man alltäglich eigentlich in Berührung kommt, nämlich Vertrauen. Und ich freue mich, dass wir so eine illustre Runde sind zu dritt. Isabel, du sitzt jetzt am nächsten zu mir. Deine jetzt mal allererste Assoziation, ein erstes Wort zu Vertrauen. Was fällt dir als erstes ein?
Dass ich dir damit vertraut habe, dass wir mit der Frage nicht anfangen müssen.
Ja, es ist natürlich schwierig, da reinzurätschen, weil es ist ein einfaches Wort eigentlich, aber schwierig zu ergreifen. Oder was denkst du, Lukas?
Ja, wir fangen jetzt hier sehr poetisch an. Mein erster Gedanke war Freundschaft und Freundin. Das war der erste Gedanke, den ich hatte auf die Frage. Aber ich hatte jetzt auch ein bisschen Zeit natürlich, nochmal drüber nachzudenken, ob ich das jetzt sage oder nicht.
Das ist immer der Vorteil, ne? Dass man dann immer sich nochmal Gedanken machen kann, während eine andere Person noch dran ist. Falls dir was einfällt, das erste Wort, Isabel, du kannst gerne reingrätschen.
Entschuldigung, ich habe darauf vertraut, dass mein Stuhl nicht so eingestellt ist, dass ich den jetzt einfach wegstellen kann. Das ging nicht.
Vertrauen, ein großes Thema. Und wir werden es heute halt gemeinsam mal anpacken. Und du hast gerade eigentlich schon was ganz Wichtiges da gesagt, denn Freundschaft und Freunde. Ich glaube, das war das, was du gesagt hast. Das gibt eigentlich schon den ersten großen Hinweis darauf, worum es heute eigentlich auch so ein bisschen geht. Weil Vertrauen an sich findet ja in, ich würde mal sagen, verschiedenen Lebensbereichen statt und in denen man eher Vertrauen schenken kann als in anderen Lebensbereichen. Und ich würde mal jetzt einfach mal behaupten, das ist meine erste steile These am heutigen Abend. Vertrauen in Freundschaften und Beziehungen findet leichter statt als in, ja, ich sag mal, informellen Beziehungen wie auf der Arbeit. Oder gegenüber Lehrkräften, wenn man sich mal ganz zurück in die Schule versetzt.
Ja, ich fand es interessant, dass du direkt gesagt hast, Beziehungen und Freundschaften, Lukas, weil ich finde, dass Vertrauen zu anderen Menschen super viel mit einem selber zu tun hat. Also, dass ich zum Beispiel feststelle, dass ich Menschen eher vertraue in Bezug auf, wie sie mich wahrnehmen. Dass ich mich mehr traue, wenn ich weiß, dass ich Menschen dahingehend vertrauen kann, dass sie mich nicht verurteilen zum Beispiel.
Ja, also auch ganz viel mit Erfahrungsdenken. Also was ich sag mal, in der Zukunft, in der Vergangenheit passiert ist.
Das sowieso.
Ja.
Aber ich meine auch im Sinne von, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich Menschen gut lesen kann, dann kann ich denen eher vertrauen, weil ich dann eher so sein kann, wie ich bin. Im Sinne von, die denken sich nicht, was ist mit dir, was ziehst du hier gerade ab? Oder würden mir das im Zweifel auch sagen, aber sich das halt nicht nur denken. Bei Menschen, die man nicht so gut kennt, weiß man das vielleicht nicht so genau und vertraut nicht so viel und traut sich demnach auch nicht so viel.
Aber es ist ja, also im Endeffekt ist ja so, wie wenn du jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernst, dann hast du ja direkt irgendwie Gefühl dafür, wie weit kann ich dem vertrauen oder offen sein. Wenn man dann, weiß ich nicht, wenn du dann einen Rechten kennenlernst, dann denkst du, oh, da, weiß ich nicht,
erstmal wichtig. Stichwort erster Anfangskontakt, ne? Anfangskontakt ist sowieso immer krass, wie viel Sympathien oder Asympathien da eine Rolle spielen. Wenn mein Gegenüber vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wenn mir seine Frisur nicht passt oder die Art und Weise, wie die Person spricht.
Wieso guckst du mich so an gerade dabei?
Was soll ich denn sonst hingucken? Dann spielt das natürlich dahingehend eine Rolle, ob ich dann halt irgendwie Sympathien schaffe oder nicht. Und ich glaube, das halt auch einen großen Einfluss darauf hat, ob ich Vertrauen schenke oder nicht.
Aber findet ihr das? Weil ich glaube, bei Leuten, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt, weil du gerade gesagt hast, mit Rechten, wenn ich mich jetzt mit einem Menschen unterhalten würde, deren Gesinnung mir überhaupt nicht passt oder wo ich eh denke, so mit dir will ich nicht zusammenkommen, weil du bist zum Beispiel ein Nazi oder so, dann wäre mir das irgendwie egaler. Dann würde ich mehr auf mich selber vertrauen. Also mein Vertrauen in mich selbst zum Beispiel schwankt auch eher, wenn ich denke, boah, die Person finde ich voll cool, von der möchte ich auch cool gefunden werden oder so. Also ich bin selbstvertrauter bei Menschen, bei denen es mir ein bisschen egal ist. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch zum Beispiel in einem Arbeitskontext vertrauter, weil ich mir irgendwie denke, es ist mir nicht, weil mir egal ist, was die Menschen von mir denken, aber weil ich mir denke, ich weiß, was ich hier zu tun habe und ich muss niemanden irgendwie, die müssen mich nicht cool finden, sondern ich muss meine Arbeit verrichten.
Das ist aber ein cooles Brett. Das bedeutet ja, dass du eigentlich auch ein sehr starkes Selbstvertrauen hast.
Ja.
Weil,
kommt auf die Situation an. Also mit Menschen, die mich voll gut kennen und die ich voll gerne mag und die mir wichtig sind und bei denen ich wüsste, ich müsste echt viel machen, damit die sich sozusagen von mir abwenden, da ist mein Selbstvertrauen auf jeden Fall am größten, weil das auch die Menschen sind, denen ich am meisten vertraue.
Ja, also wir können ja auf jeden Fall schon mal festhalten, dass Kontext eine riesige Rolle spielt.
Ja.
Also wo bin ich gerade, wie viel vertraue ich mir selbst in der Situation und kenne ich die Leute, mit denen ich mich gerade unterhalte und was spiegelt mir die andere Person auch?
Mhm. Bekommen wir, wenn wir jetzt natürlich, wir sind ein Hochschulradio, ist natürlich klar, Hochschulradio Köln Campus, wir arbeiten alle wissenschaftlich, bekommen wir eine Definition für Vertrauen hin auf die Reihe jetzt hier, auf die Kette? Was ist das eigentlich?
Ein Urgefühl irgendwo. Also es ist ja nichts, wo du sagst, das schalte ich jetzt mal an oder das schalte ich aus. Ich glaube, das ist was automatisch passiert und was dich natürlich aufbauen kann, aber was du hast oder was du erstmal nicht hast.
Aber also, ich glaube, du hast es erstmal auf jeden Fall. Weil wenn du auf die Welt kommst, musst du ja deinen Eltern vertrauen.
Das ist dieses Urvertrauen.
Ja.
Ja. Du hast ja gar keine andere Wahl.
Ja. Und da wird es aufgebaut einigermaßen. Oder hoffen wir mal, dass es gut aufgebaut wird.
Aber ja auch nicht nur zu Menschen. Also du hast ja zum Beispiel auch das Urvertrauen, dass wenn du hast ja auch ein Urvertrauen in die Welt irgendwie. Mhm. Wenn ich als Kind das erste Mal aufstehe und laufen will, dann habe ich ja auch ein Urvertrauen im Sinne von, ich werde aber jetzt nicht sterben. Schlimmstenfalls falle ich hin oder so.
Ja, da geht es halt auch dann viel um Sicherheit, ne? Also wir in Deutschland wissen halt, es kommt jetzt keine Rakete, die irgendwie uns bedroht.
Mhm. Also ein sehr, kann man sagen, automatisch gebildetes Gefühl im Kopf. Also was heißt Gefühl? Gebilde im Kopf. Was sich automatisch entwickelt, was man eigentlich nicht bewusst steuern kann.
Genau, ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur im Kopf, ne, sondern es ist irgendwie ein Gefühl, was man nicht klar benennen kann, was aber eben auch unterbewusst, wenn es mal eine Kränkung gab oder so, oder eben Vertrauensmissbrauch, dann geschädigt sein kann, ohne dass man das aktiv so beschreiben könnte.
Aber was ich cool fand, ist jetzt gerade die verschiedenen Bereiche. Also es ist ja, wenn man jetzt sagt, okay, wir vertrauen jetzt in die Welt. Wir vertrauen den BusfahrerInnen hier in Köln. Wir setzen uns da einfach rein und fahren irgendwo hin, weil man da ja auch irgendwie Vertrauen schenkt. Ich vertraue zum Beispiel meinem Videorekorder zu Hause, der gerade GNTM aufzeichnet, weil ich hier im Studio stehe und mit euch eine Folge aufzeichne. Das war ein Witz. Aber rein theoretisch, das technische Vertrauen auf der einen Seite und natürlich auch in Menschen auf der anderen Seite. Wo es eigentlich, das fand ich halt einfach krass, deswegen spreche ich es an, dass es halt in so vielen Bereichen einfach immer eine Rolle spielt.
Aber auch super fragil ist, was du ja gerade auch schon angesprochen hast, im Sinne von, was habe ich für Erfahrungen gemacht, sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Sinne von, wenn ich schon mal, keine Ahnung, betrogen wurde oder wenn ich in einer Beziehung einfach nicht so gute Erfahrungen gemacht habe oder auch in einer Freundschaft, dann bin ich vielleicht auch wie vorbelastet.
Mhm.
Aber eben auch, weil ich musste gerade dran denken, als du gesagt hast, wir vertrauen so vielen Dingen, musste ich so an, man vertraut ja so einer kritischen Infrastruktur voll. Ich vertraue irgendwie auf ÄrztInnen, ich vertraue drauf, dass wenn ich die Polizei anrufe, dass die kommen, im besten Fall. Und ich musste gerade dran denken, dass ich zum Beispiel nach meiner letzten Zahnbehandlung, die richtig in die Hose gegangen ist, richtig Schiss vor dem Zahnarzt habe, weil ich darauf jetzt auch nicht mehr vertrauen kann. So, also es hat auch irgendwo so ganz simple Züge von, wenn es halt einmal angeknackst ist, dann dauert es, glaube ich, bis es wieder da ist.
Das ist eine Überwindung.
Ja, wir haben schon viele Themen direkt angeschnitten, ne?
Ja, ja.
Wollen wir vielleicht so direkt eine kleine Musikpause machen und dann gleich versierter in die Themen einsteigen?
Ja, der Herr Rode hat sich gerade, der Lukas hat sich gerade einen Song ausgesucht und Isabel und ich wollten eigentlich nochmal drüber hören und ich habe gesagt, wir vertrauen mal dem Lukas.
Ja, ihr könnt immer in meinen Musikgeschmack vertrauen.
Ja. Hey, ich möchte da ganz kurz, also ich lasse mich gerne überraschen, aber ich will kurz vorher sagen, ich habe da nichts mit zu tun.
Du distanzierst dich also vorher, du vertraust mir also doch nicht, sagst, ah, da ziehe ich jetzt schon die Reißleine, der Song hat nichts mit mir zu tun.
Ich vertraue dem Titel nicht. Berend, ich überlasse es dir mit der Anmod.
Der Titel hat auch nichts mit dem Fest der Volksmusik zu tun, oder?
Nein, also mir ist gerade auch erst aufgefallen, dass der Titel ein Schlagersong sein könnte.
Ja.
Vielleicht.
Könnte.
Das Titel ist, als könnte man die Sterne berühren, von Nils Frevert.
Kannst du das im bayerischen Dialekt vielleicht sagen?
Nein. Nils Frevert, übrigens Hamburger Singer-Songwriter, der jetzt auch in Köln wohnt. Und für mich einer der besten deutschen Singer-Songwriter.
Der arme Nils. Nils, falls du es gerade hörst, es wird bestimmt auch mich jetzt voll überzeugen.
Dann hören wir mal rein. Als könnte man die Sterne berühren, Nils Frevert. Bei Radio Köln Campus und wir sprechen bei Laut gedacht über das Thema Vertrauen. Und ihr vertraut jetzt in unseren, beziehungsweise in Lukas Rohdes Musikgeschmack. Hier ist Nils Frevert mit Als könnte man die Sterne berühren auf Köln Campus.
Sagst du, weißt nicht mehr, was Liebe ist.
Seid ihr noch da bei Laut gedacht? Ich freue mich, dass ihr zuhört, denn wir sprechen heute über Vertrauen. Und das ist ziemlich schwierig zu greifen, merke ich gerade. Wir sitzen hier im Studio und reden über Vertrauen. Das bin ich nicht alleine, sondern Isabel Leifeld und Lukas Rohde aus der Köln Campus Redaktion sind auch hier. Und wir haben uns gerade mal überlegt, okay, wofür ist Vertrauen eigentlich gut? Und wenn man jetzt mal in die Wissenschaft schaut oder besser gesagt auf Niklas Luhmann, das ist ein Philosoph und Schriftsteller, der gesagt hat, okay, Vertrauen ist eigentlich dazu da, um Komplexität zu reduzieren. Weil wenn du nicht vertraust, dann musst du ja alles kontrollieren. Es gibt auch dieses Sprichwort, okay, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Du machst dich kaputt, wenn du nicht vertrauen kannst und kontrollierst alles. Könnt ihr euch, ich sag mal jetzt ihr, weil ich möchte jetzt niemanden direkt ansprechen, könnt ihr mit dieser Aussage was anfangen?
Ich fühle mich gerade ein bisschen erschlagen von deinen wissenschaftlichen Thesen, die du uns hier unvorbereitet immer so...
Komplexität, Reduktion der Komplexität, ist das etwas?
Reduktion der Komplexität. Ich finde, Vertrauen ist halt, gibt dir auf jeden Fall Sicherheit, weil sonst, wenn ich nicht vertrauen kann, dann ist alles unsicher. Und dementsprechend macht es das Leben auf jeden Fall einfacher, weil ich vertrauen kann, dass, weiß ich, 1 und 1 2 ist. So, sonst müsste ich das ja auch in Frage stellen und dann können wir es lassen.
Aber ich finde, es hört sich an, als wäre das so ein bewusster Vorgang. So nach dem Motto, wenn ich jetzt nicht vertraue, dann muss ich ja alles selber machen. Das war mein Gedanke gerade. Nicht im Sinne von, da muss ich alles kontrollieren, sondern einfach im Sinne von, dann müsste ich ja jeden einzelnen Schritt selber machen. Und ich finde, das hört sich aber so an, als würde ich mein Vertrauen an- und ausschalten und nicht, als würde ich Menschen kennenlernen und dann vielleicht ein Vertrauen aufbauen. Wobei ich das gleich auch nochmal gerne mit euch besprechen würde. Vertrauen aufbauen im Sinne von, ja, machen wir gleich. Vertrauen aufbauen, Stichwort.
Ja.
Ich finde, es hört sich halt so an, als würde man das machen oder nicht machen. Das hört sich schon schlau an.
Als hätte man da einen Einfluss drauf.
Ja.
Ich glaube, man ist ja geprägt. Und Vertrauen funktioniert ja viel unbewusst. Das haben wir ja in dem ersten Talk jetzt gerade feststellen können. Aber ich glaube, dass man auch so ein bisschen hinterfragen kann und sein Vertrauen auch irgendwann in Frage stellen kann und ein bisschen steuern kann vielleicht, indem man sich vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, von sich selbst distanziert. Oh, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber man kann, wenn man sich zum Beispiel, wenn man sein Verhalten mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive sieht.
Also jetzt als Beispiel, wenn ich moderiere, ich bin total aufgeregt vorher, aber ich kann eigentlich darin vertrauen, dass es gut geht, weil es bislang immer gut gegangen, dann vertraue ich halt darauf, dass ich das schon mal gekonnt habe und weiß, dieses Gefühl, was ich gerade habe, das gehört irgendwie dazu und distanziere mich sozusagen von dem Gefühl. Habe ich das so verstanden?
Selbstvertrauen aufgrund von
Erfahrung.
Ja. Vertrauensvollen Erfahrung. Ja. Ja, ich habe eigentlich so ein bisschen gemeint, dass man sich vielleicht auf Vertrauen einlassen kann, wenn man jemanden kennenlernt und folgt seinen inneren Schubladen. Ich würde das mal auch als Schubladendenken so ein bisschen bezeichnen, wenn man anfängt, jemandem zu vertrauen. Ich stehe jemanden über, der sagt mir, yo, geil, ich komme auch aus Norddeutschland. Dann habe ich schon direkt eine Connection, habe meine Schublade, okay, vielleicht kann ich mit dem was anfangen. Dann sagt er, yo, oh, ich bin, keine Ahnung.
HSV-Fan.
Dann ist es wieder ein bisschen schwieriger, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wenn er auch sagt, gut, ich kann mal mit Fußball anfangen, dann hat man direkt eine Connection vielleicht. Ich habe meine Schublade, ich kann mit dem über das Champions League-Finale 2007 unterhalten. Und Vertrauen ist vielleicht ein bisschen da, aufgrund einer Basis.
Aber ich finde es genau das Gegenteil. Also vielleicht ist es auch beides.
Ich wollte ja den Kreis nicht schließen.
Entschuldigung.
Indem ich dann sage, okay, ich habe jetzt dieses Vertrauen geschafft, aber vielleicht mich dann einfach nochmal aus einer anderen Perspektive mein Vertrauen zu hinterfragen. Das meinte ich, dass man Vertrauen vielleicht ein bisschen noch steuern kann. Damit ich, also dieses blinde Vertrauen, es gibt ja dieses blinde Vertrauen. Und ich weiß nicht, wie wir noch darauf gekommen sind, aber ich glaube, es stand im Raum, ob man Vertrauen steuern kann. Weil wir ja erst gesagt haben, okay, das ist ein unbewusster Vorgang und das würde ich auch unterstreichen, aber man kann vielleicht sein eigenes Handeln trotzdem ein bisschen hinterfragen.
Aber eher im Sinne von Vertrauen abbauen. Weil naja. Das hat sich jetzt angehört, wie ich sollte dann vielleicht Menschen nicht vertrauen, nur weil sie aus Norddeutschland kommen.
Ja, einfach mal vielleicht so ein bisschen die Schubladen noch mal ein bisschen mehr analysieren. Und
aber Vertrauen ist doch eher im Sinne von, weil du jetzt gerade Schubladendenken gesagt hast, das hat mich jetzt aus der Bahn geworfen, weil ich finde, Vertrauen hat ja eher was damit zu tun, dass du Leuten vertraust, von denen du nicht weißt, du vertraust in Situationen, in denen du nicht weißt, was passiert.
Ja.
Und vielleicht hat es auch was mit Schubladendenken zu tun, weil ich zum Beispiel in einem Arbeitskontext dann eher Leuten vertraue, die ich für kompetent halte. Aber im Prinzip vertraust, also der Vorgang des Vertrauens passiert ja nur, weil du etwas nicht kontrollieren kannst. Und wenn du genau weißt, was dir jemand antwortet, den du vorher in eine Schublade gesteckt hast, dann ist es ja vielleicht eher, also erstmal ist es sehr stereotypes Denken, aber ganz abgesehen davon.
Es ist nur ein Beispiel, das ist nicht von mir.
Ganz abgesehen davon, finde ich, ist es kein Vertrauen, wenn du in einer Situation agierst, in der du genau vorhersehen kannst, was passiert.
Aber es ist vielleicht eine Grundlage, auf der Vertrauen möglich wäre. Und ich würde mich dann darauf einlassen, aufgrund dieser Schubladen. Aber ich glaube, ich komme da nicht auf einen guten Punkt bislang aktuell.
Ich würde nochmal zurückkommen zum blinden Vertrauen. Wie kommen wir denn dahin? Frage in die Runde.
Blindes Vertrauen?
Ich glaube eher, dass man davon wegkommen sollte.
Wirklich? Warum?
Weil sich, also aus der Erfahrung, aber auch, weil sich das Wort blindes Vertrauen nicht wie was an etwas gut ist.
Okay, worin vertraust du denn blind? Gibt es irgendwas?
Ich habe jetzt ein Beispiel im Kopf. Ich vertraue blind meinem Aldi-Markt. Da gehe ich rein und kaufe die Lebensmittel im blinden Vertrauen, dass die nicht vergiftet sind. Ja, jetzt kann man sich natürlich streiten und sagen, ja, das ist alles hier mit Chemikalien hochgezüchtet, aber ich sterbe nicht daran. Ich vertraue meinem Schankwirt oder meiner Schankwirtin von nebenan, die mir nicht mein Bier rotzt. Das ist für mich jetzt die erste Assoziation für blindes Vertrauen in der Gesellschaft.
Okay, also ich dachte jetzt zum Beispiel daran, dass wenn ich mich jetzt einen Monat nicht bei meinem besten Freund melde, dann weiß ich, wir sind immer noch beste Freunde. Das ist irgendwie blindes Vertrauen für mich. Und genauso weiß ich, dass wenn ich halt Scheiße baue oder so, wenn ich mich bei ihm entschuldige, dann ist es meistens, kriegen wir das wieder hin. Weil da haben wir halt einfach so eine lange Freundschaft, dass das einfach gut läuft. Dass es dann so ist, gut, das war jetzt vielleicht ein Vertrauensbruch und dann muss man wieder ein bisschen sich zusammenraufen und gucken. Aber ich kann schon darauf blind vertrauen, dass diese Freundschaft da ist und dass wir eigentlich alles regeln können. Mhm.
Ja, vielleicht habe ich es auch ein bisschen negativ assoziiert für mich, weil ich jetzt eher an sowas dachte wie, es gibt Red Flags und Warnsignale und ich ignoriere die und vertraue blind. Also ich habe es eher mit Naivität, glaube ich, gleichgesetzt. Also blind vertraue ich auch meiner Familie und den meisten Menschen, die mir sehr nahe stehen und auch meinem Aldi.
Du bist aber in eine richtig gute Richtung, dass du sagst, okay, ich vertraue blind und vor allem. warte. Vor allem gestehe ich, vor allem, wenn ich mich irre, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt in meinem Vertrauen. Ich habe ein komplexes Beispiel zum Beispiel. Ich habe vor einem Monat eine Doku über einen Heiratsschwindler geschaut. Es ist nur ein ganz kleines Beispiel. Und dieser Heiratsschwindler hat sich halt an älteren Frauen rangemacht, die halt ganz liquide im Leben standen. Und diese Frauen haben sich halt auf diesen Heiratsschwindler eingelassen und Warnsignale innerhalb der Familie ignoriert, weil man halt Schwierigkeiten hat. Erstmal, wenn man vertraut, steht man ja hinter einer Entscheidung. Es gehört ja eine Menge Mut dazu, zu sagen, okay, ich habe mich geirrt, das ist ein Fehler von mir gewesen. Deswegen hat Vertrauen in dem Sinne auch sehr viel mit Risiko einerseits zu tun, was wir angesprochen haben. Und ich glaube, das war auch gerade der Punkt, weswegen ich auf dieses abstruse Beispiel nochmal gekommen bin, weil das Risiko da nochmal eine ganz große Rolle spielt.
Aber deswegen meinte ich auch gerade, habe ich das auch so in Frage gestellt, ob das was Gutes ist. Weil ich habe immer das Gefühl, blindes Vertrauen hat man vielleicht so bis, ja, kommt drauf an, wann das Leben dich irgendwann mal härter trifft, aber bis zu einem bestimmten Punkt, also im Sinne von, du startest in einem Urvertrauen, gehst über in blindes Vertrauen in irgendeiner Form und machst dann vielleicht eine Erfahrung, die dich irgendwie lehrt, vielleicht soll ich nicht immer allen und allem so blind vertrauen. Ich habe das irgendwie negativ assoziiert.
Ja, aber für dich ist ja blindes Vertrauen auch sehr naiv, wenn ich das jetzt richtig labeln.
Nee, damit will ich jetzt hier nicht jeden als naiv abstempeln, der irgendwas oder irgendwie blind vertraut. Aber ja, irgendwo vielleicht schon. Ich finde halt, Liebe macht blind, da musste ich gerade dran denken. Dass man dann einfach vielleicht Dingen blind vertraut und dass ich dann eben darauf vertraue, dass jemand, der mir schon 2000 aus der Tasche geleiert hat, mir nicht noch 2 Millionen klaut.
Aber ist auch, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie beeindruckend, wenn man sagen kann, ich vertraue blind, weil das dann auch irgendwie auch ein schönes Zeichen ist so ein bisschen, ne? Dass man irgendwie so voll in die Welt vertraut und sagt, ja, jedem Menschen, der mir jetzt irgendwie entgegenkommt, dem vertraue ich. Deswegen, aber ich kann dich auch verstehen, nee, dass du sagst, es ist ein bisschen was Naives.
Also jedem Menschen, der mir entgegenkommt, zu vertrauen, wäre ein bisschen hart gerade, aber ist vielleicht nicht so schlau.
Aber die Frage ist ja, also warum muss ich jedem Menschen vertrauen? Also wie weit vertraue ich dem? Vertraue ich dem jetzt, dass ich ihm meine Bankkarte gebe, ihm meinen PIN sage und dann sage ich, oh, du wirst schon nichts nehmen? Oder vertraue ich ihm, dass er mir nicht auf die Fresse schlägt, nur weil ich an ihm vorbeigehe?
Ja, okay.
Weil dahingehend würde ich ihm blind vertrauen, dass er mir nicht auf die Fresse schlägt, wenn ich an ihm vorbeigehe.
Das kann auch sein. Es ist halt, ja, wenn man halt in Vertrauenssituationen kommt. Ich hatte das mal an einem Beispiel gehört, dass wenn man zum Beispiel, es gibt diese Situation, ich weiß nicht, in einer BIP zum Beispiel oder so, wenn man seinen Laptop mal unbeaufsichtigt lässt und sagt, könntest du vielleicht eben kurz ein Auge darauf haben so oder im Flughafen und du gehst kurz auf Toilette und sagst, könnten Sie vielleicht kurz mal auf meine Tasche aufpassen. Da wurde in einem Beitrag mal gesagt, dass die Person, die für dich in deiner Schublade am vertrauensunwürdigsten aussieht, wo du direkt so denkst, so okay, die sieht für mich jetzt nicht sehr vertrauenswürdig aus. Wenn du diese fragst, ist diese Person überwältigt von dem Vertrauensvorschuss, den du gibst und wird definitiv dieses Vertrauen erfüllen.
Aber das finde ich ein großartiges Beispiel, weil da habe ich auch letztens witzigerweise drüber nachgedacht, aber im Zusammenhang mit Müll, dass Müll, der keinem gehört, nie aufgehoben wird. Und dass, wenn ich vor einem Café stehe und mein Fahrrad fällt um, dann würde ich sofort aufheben, aber wenn es ein fremdes Fahrrad wäre, würde ich kurz überlegen, so heb ich es jetzt auf, ist total bescheuert. Weil man in dem Beispiel, das du jetzt gerade gegeben hast, auch das Gefühl hat, man muss jemandem das Vertrauen aussprechen im Sinne von, du hast jetzt hier die Verantwortung. Weil ich den Leuten nämlich nicht so weit vertraue, und da vertraue ich nämlich eben nicht jedem und jeder, der mir begegnet, dass ich mir denke, wenn jetzt jemand an meinen Koffer geht, dann wird die Person, die so oder so neben mir saß, ja schon mal sagen, Entschuldigung, was machen Sie da? Ohne dass ich vorher gesagt habe, können Sie dann bitte sagen, Entschuldigung, was machen Sie da? Weil ich eben nicht das Vertrauen habe, dass das jemand macht. Und das finde ich auch irgendwie, ja, in dem Zusammenhang finde ich es verrückt, dass man das machen muss und dass man Menschen nicht einfach so vertraut. Deswegen wäre da ein bisschen mehr blindes Vertrauen vielleicht gut. Aber auch da lehrt es einen vielleicht die Erfahrung.
Habt ihr so eine Situation mal erlebt, so in diesem Flughafen-Kontext oder Taschen-Kontext oder Fahrradaufhieb-Kontext?
Ich habe nur mal die Situation erlebt, dass mich das jemand gefragt hat. im Zug.
Oh, dann hast du es geklaut.
Nee, das aber die ist ewig nicht wiedergekommen und ich habe richtig Schiss bekommen. Es war so ein junges Mädchen, die meinte so, Entschuldigung, kannst du kurz auf meinen Rucksack aufpassen? Ich so, ja klar, gar kein Ding so. Und dann kam die nicht wieder und dann dachte ich irgendwann so, weil so Rucksack in so einem Reisekontext einfach so stand er neben mir am Stuhl, habe ich schon schwitzige Hände bekommen und dann kam die irgendwann wieder und ich habe mir schon absolute Filme gefahren und dann gesagt, Dankeschön. Und ich dachte so, Entschuldigung, dass ich so schlecht von dir gedacht habe, hier ist dein Rucksack.
Das ist krass, ne? Aber dann trotzdem hast du dich danach aber dann trotzdem gefreut und gesagt, ich habe diese Aufgabe mit Bravour gemeistert. Diese Frau hat mir vertraut. Das ist halt wirklich, es macht halt was mit einem, oder? Kannst du dich erinnern, was du gefühlt hast?
In dem Moment, in dem sie mich das gefragt hat, ob ich drauf aufpasse.
Im Moment, als sie wiedergekommen ist und sie gesagt hat, danke, Isabel.
Wenn sie Isabel gesagt hätte,
danke, Frau Leinfeld.
Tatsächlich nicht, das ist jetzt vielleicht eine komische Aussage, aber ich bin voll oft die Person. Ich bin auch voll oft die Person, die gefragt wird, Entschuldigung, wo ist denn der Neumarkt? Und wissen Sie, wie viel Uhr wir haben? Weil ich weiß nicht, ob ich ein freundliches Gesicht habe oder ob ich immer so aussehe. Ich werde auch voll oft im H&M gefragt, ob es das noch in M gibt oder so.
Oder nach meiner These siehst du am vertrauensunwürdigsten aus. Aber das
stimmt.
Aber ich glaube, das haben nicht alle mitgekriegt, diesen Beitrag. Ja, es ist interessant, aber ich würde dich dann auch gerne mal fragen, ob du dann auch so eine Situation hattest, wo du halt Vertrauen gewährleistet hast und was du da gefühlt hast, weil irgendwie ist es ja ein schönes Gefühl, oder nicht, wenn man für etwas gebeten wird oder um etwas gebeten wird und man erfüllt es dann.
Ja, aber ich werde nie in der Bahn gefragt, ob ich auf irgendwas aufpassen soll. Also, keine Ahnung, vielleicht gucke ich zu böse oder so. Oder mache die Musik immer lauter, wenn sie mich ansprechen, also weiß ich nicht.
Laut Behrendt siehst du am vertrauenswürdigsten aus. Ist gut.
Achso, ja, das hat dich jetzt hart getroffen, ne?
Aber schon, ja.
Nein, es war nur ein Beispiel. Ihr seht beide sehr vertrauenswürdig für mich aus.
Danke.
Und ich vertraue euch auch.
Ich vertraue dir auch, Lukas.
Hier ist gerade sehr viel Liebe im Raum. Behrendt erfüllt uns mit Vertrauen.
Ich hatte diese Idee dieser Sendung und dann habe ich mir gedacht, okay, ich vertraue euch ja, dass es eine gute Sendung wird, um das jetzt mal einfach als Grundlage und Beispiel noch zu sagen. Und
trotzdem waren wir ganz unten auf der Liste.
Ja, die anderen sind alle nicht rangegangen. Das war ein Problem. Vertrauen auf jeden Fall. Ich vertraue, das ist jetzt die nächste Brücke, die ich jetzt schlage, auf Institution, auf auf die Institution WDR, weil ab und zu, ich möchte jetzt keine Werbung machen, höre ich da gute Musik und habe mir gedacht, okay, ich schalte täglich mein Radio an und höre da manchmal gute Musik, wenn ich gerade nicht Köln Campus höre. Und da ist mir letztens ein wunderschönes Lied zu Ohren gekommen, was ich leider nicht gefunden habe im Internet, aber mir wurde dann in einer vertrauensvollen E-Mail geschrieben auf meine Anfrage, wie das Lied heißt.
Von wem kam die Mail eigentlich?
Von Herrn Rode.
Ah ja, das bin ich.
Fantastisch.
Das war ein lustiger Zufall, dass du an WDR 5 schreibst und ich da zufällig gerade Dienst hatte und dir dann sagen konnte, welcher Song das ist.
Und zwar ist das, liebe Borussia Dortmund-Fans, schaltet jetzt nicht das Radio aus, es ist das Steigerlied. wird ab und zu auch in der Arena zu Schalke gespielt, aber nicht diese Version. Wir haben hier eine Version von Kaufmann for Strings Orchestra und die haben echt eine wunderschöne Version gemacht. Und das hören wir uns jetzt mal an. Ihr hört laut gedacht und wir sprechen über Vertrauen. Jo, dann kommt man aus der Spur, Lukas Rode, braucht eine Autokorrektur, das war gerade wie auch eine Mädel, ne?
Ja, so ist es. Olli Schulz aber war der Sänger und Texter des Songs.
Der Tatortreiniger, jetzt habe ich nur im Kopf. Ja, ich hasse dieses Ja, es tut mir leid, da draußen, wenn es irgendwie komisch kommt, aber man...
man vertraut immer, dass da irgendwie eine schöne Textpassage kommt und dann kommt sie nicht und dann sagt man, ja.
Ja.
Radiomenschen vertraut man auch blind.
Schon, ne? Es ist doch auch das vertrauenswürdigste Medium auf einer Studie mal gewesen oder in einer Studie. Ich meine, ich habe es irgendwo. Ja, das ist hier die wissenschaftliche Arbeit der Uni Köln. Aber ich meine,
was auch dass es nicht wahr ist, so wie du das ja einfach ins Mikrofon laberst.
Ich kann es mir aber gut vorstellen.
Aber Behrendt, wenn du sagst, das habe ich in einer Studie gelesen, ne? Dann vertraue ich dir blind.
Mhm. Ja, ja, weil Zeitungen oder geht man jetzt mal vom Medium Fernsehen aus, da gibt es ja auch viele Sachen.
Ja, aber warum vertraut man dem Radio mehr als dem Fernsehen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Also weil okay, vielleicht weil es weniger private Sender gibt oder man hat es weniger auf dem Schirm. Und dann hat man das Gefühl, die Öffentlich-Rechtlichen, die machen schon größtenteils gute Arbeit und arbeiten wissenschaftlich. Vielleicht ist es das.
Es ist ja an sich jetzt auch, ich glaube, wieder so vergangenheitstechnisch so. Was hat die Vergangenheit gebracht? Radio hat meistens recht gehabt. Deswegen vertraue ich dann drauf.
Ich glaube gar nicht, dass das stimmt, was Behrend sagt.
Ich glaube das auch nicht. Ich musste gerade hier an den Staatsempfänger denken. Der hat auch nicht recht gehabt.
Jetzt gehen wir aber mal ganz, ganz, ganz weit zurück.
Du hast gesagt Vergangenheit. Also ich meine...
Nein, nicht die Vergangenheit. Ich meine jetzt letzte Woche oder was weiß ich.
Und klar, da hat das Radio noch keinen Quatsch erzählt, das stimmt.
Gehen wir jetzt aber mal auf dieses konkrete Beispiel nicht weiter ein. Aber wir haben gerade, ich glaube, Isabel, du hattest es ja angerissen, Vertrauensaufbau und das mal erwähnt. Und ich weiß nicht, vielleicht könnten wir es ja schaffen, mal so eine kleines persönliches Geschmäckle damit reinzubringen und mal zu schauen, okay, könnt ihr euch erinnern, was bei euch ausschlaggebende Punkte von Vertrauensaufbau war gegenüber einer Person? Vielleicht, um es konkreter nochmal zu fassen, ich finde, man kann sich immer ganz gut in eine Schulzeit reinversetzen und sich zurückerinnern. Und wenn man sich überlegt, okay, welcher Lehrerin oder welcher Lehrerin oder welchem Lehrer habe ich vertraut, mit wem kam ich gut klar? Weil meistens sind die Lehrkräfte, bei denen man sagt, okay, ey, mit dem oder der kam ich super zurecht. Ich hatte da wirklich Top-Noten und es hat immer Spaß gemacht. Sind auch die Lehrkräfte gewesen, die man dann irgendwann auch vertraut hat oder irgendwie vertraut hat.
Top-Noten hatte ich nicht. Kann ich leider nichts zu.
Aber einigermaßen solide Noten.
Aber das, ich würde die Frage kurz dir überlassen, Lukas, weil
willst
ich
glaube,
ich zerschieße die wieder.
Ja, ich finde es gerade gar nicht so einfach im schulischen Kontext, beziehungsweise was so LehrerInnen anging, zumindest nicht in der Grundschulzeit oder so. Ich habe halt während des Abis gab es eine Lehrerin, der ich halt vertraut habe. Das war die Medien- und Kunstlehrerin. Die war halt einfach ultra cool und meinte halt so, wenn ich euch ein Projekt gebe und ihr zum Beispiel irgendwie viel Risiko eingeht, dann ist natürlich klar, dass es auch mal schief gehen kann. Und dann werde ich das aber auch. Also dann sage ich, ihr seid ein Risiko eingegangen und deswegen gibt es da schon mal einen Aufschlag auf die Note sozusagen. Und da konnte ich halt vertrauen, dass ich, egal welche Idee ich habe und was ich ausprobiere, dass ich halt keine 5 kriege, eigentlich auch keine 4. Ich glaube, niemand hatte eine schlechtere Note als eine 3 bei ihr. Da konnte man auch drauf vertrauen. Und das fördert das natürlich, ne? Weil ich halt irgendwie, erstmal habe ich so eine Erfahrung, ich darf es ausprobieren und sie hält ihr Wort. Das ist dann eine Erfahrung, die ich gemacht habe und auf der kann ich ja immer wieder aufbauen und das fördert dann eben Vertrauen.
Das ist auf jeden Fall, sie hält ihr Wort. Wäre das dann der Stichpunkt Ehrlichkeit? Also ist Ehrlichkeit eine vertrauensbildende Maßnahme dann gewesen?
Voll. Also ja, aber gleichzeitig, Ehrlichkeit ist natürlich in dem Sinne auch schwierig, weil wenn ich dir sage, ey, ich rufe dich um 15 Uhr an, dann vercheck ich das und dann rufst du mich an und ich sage dir, ey, ich wollte dich gerade anrufen. Glaubst du mir das dann? Ist das dann, auch wenn ich es wirklich dich gerade anrufen wollte, baut das dann Vertrauen auf oder ist dann das Ding, dass ich dir gesagt habe, ich wollte dich anrufen um 15 Uhr und ich habe es aber nicht gemacht?
Die Frage ist halt, ob so kleine Schritte dann wirklich den Kuchen fett machen, aber machen sie es, glaube ich.
So. Ja, aber ich glaube, dass auch da wieder ein Erfahrungswert entscheidend ist. Weil wenn du weißt, Behrend ist jemand, der ruft nie um 15 Uhr an, wenn er das sagt, dann denkt man sich halt noch eher, ja, stimmt eh nicht. So, das sind halt Vorinformationen oder Vorerfahrungen, die du mit einer Person gemacht hast.
Das stimmt. Also meinen besten Freund, wenn ich den anrufe, der geht nie ran, das weiß ich. Und trotzdem ist er jetzt mein bester Freund.
Kannst du auch drauf vertrauen.
Da kann ich auch drauf vertrauen, ja.
Ist eigentlich echt witzig, ne? Wie man so Ausnahmen macht bei manchen Menschen.
Ja, oder man nimmt halt bestimmte Mängel in Kauf. Vielleicht ist es auch einfach das so das Ding, dass ich sage, gut, alles andere ist top. Und das halt ein bisschen...
Und die Frage, auf die ich jetzt immer gerne noch wieder zurückkommen möchte, ist, was machen denn Personen dann aus tatsächlich, denen man dann Vertrauen schenkt? Was ist dann wichtig beim Vertrauensaufbau der Person gegenüber? weil ich fand jetzt das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, war jetzt, wie gesagt, diesen Stichpunkt Ehrlichkeit, den ich unterstreichen würde, dass die Person das tut, was sie auch sagt. Und dann gibt es dieses Wort, das man nicht so richtig gut aussprechen kann, Authentizität.
Super.
War gut ausgesprochen, ne?
Walla war gut.
Authentisches Verhalten.
Unverlässlichkeit.
Unverlässlichkeit.
Und Verlässlichkeit. Also, dass du dich halt drauf verlassen kannst, dass wenn du einer Person sagst, wäre cool, wenn du das und das machst, wäre cool, wenn du mich um 15 Uhr anrufst, wenn die Person das dann auch gemacht hat. Also, dass du einfach, weil für mich hat Vertrauen dann in dem Sinne was damit zu tun, dass ich weiß, ich muss nicht kontrollieren, ob die Person irgendwas gemacht hat, sondern ich weiß halt, dass sie das gemacht hat oder nicht gemacht hat.
Und gleichzeitig, finde ich, sind es aber auch so Dinge, die man nicht abspricht. Ne? Also, weiß nicht, wenn ich jetzt, ich schreibe am 13.8. eine Klausur und die Person schreibt mir am 13.8. so, yo, ich wünsche dir viel Glück. Das ist für mich, also das baut natürlich eine Bindung auf, die auch irgendwie auf Vertrauen beruht, weil das ist so ein kleines irgendwie Schmankerl, was mir da gegeben wird und ich freue mich drüber und dann ist es, baut es eine Bindung auf und durch Bindung entsteht ja dann auch wieder Vertrauen.
Mhm. Ja, es ist halt echt.
Ja, aber das finde ich, also ich finde das voll schwer zu trennen, weil ich glaube, dass wir alle drei unterschreiben würden, dass jede Person, die uns nahesteht, wir der auch vertrauen. Also ich glaube nicht, dass ich irgendeine Person in meiner Umgebung habe, die ich sehr schätze, die ich sehr mag, der ich aber überhaupt nicht vertraue.
Möchte jemand dazu noch was sagen?
Ja, also ich habe schon Personen im Freundeskreis, denen ich zwar irgendwie auf eine Art vertraue, aber die, wo ich auch denke, gut, mal sehen, ob das jetzt was wird. Weil ich so denke, ja, das ist auch oft schon nicht passiert und trotzdem ist er immer noch in meinem Freundeskreis. Wir sind nicht mehr die dicksten Freunde, aber es ist immer noch so, dass, ja, das lasse ich ihm irgendwie durchgehen oder ich weiß halt, das Gespräch hilft nicht mehr.
Ja, und deswegen glaube ich, und das wollte ich nämlich gerade, ich weiß, du möchtest was sagen, aber das muss ich noch kurz loswerden, und deswegen glaube ich auch, dass sich Vertrauen nicht aufbaut, sondern wenn, dann abbaut. Also ich glaube, dass sich auch aufbaut, aber ich glaube nicht, dass man sagt, man hat irgendwie null Vertrauen, dann lernt man jemanden kennen und mit der Zeit, klar, erhöht sich ein Vertrauen, aber bei mir zumindest, glaube ich, ist es eher so, dass ich von Anfang an erstmal einen Vertrauensvorschuss gebe und wenn dann im Zweifel sage, jetzt vertraue ich dir nicht mehr, weil du jetzt schon wieder dreimal verkackt hast in den letzten Wochen.
Das heißt, Vertrauen muss halt immer, man muss in was Vertrauen auch investieren, damit es weitergeht. Du hast jetzt gerade, also habe ich es verstanden, es gibt ein gewisses Grundvertrauen, was du aufbaust oder einen Vertrauensvorschuss, den du gibst. Und mit der Zeit, wenn das Vertrauen halt enttäuscht wird, baust du es immer weiter ab.
Das heißt, Vertrauen ist eigentlich was, du hast halt irgendwie, also bist bei 100, so, dann wird es weniger, aber wenn du halt
Warte,
hör mir zu.
Das ist wie so eine Quartettkarte. Lukas Rode, Vertrauen, 100. 100 sticht!
Aber es wird halt fester sozusagen.
Aber wenn, von Anfang
wenn halt,
an...
Wenn dieses Vertrauen immer wieder bestätigt wird, dann ist es halt ein Wert, der sich nicht mehr so leicht verändert. Mhm. Könnt ihr mir folgen?
Mhm.
Gut, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich hab das so lustig dargestellt.
Ich bin kopftechnisch immer noch im Vertrauensquartett.
Ja, da hast du dich selbst reinkatapultiert.
Folgendes Beispiel, wenn ihr durch seid mit dem Gedanken. Ihr müsst nicht verraten, welche Person, aber gibt es jemanden in eurem Kopf, wo ihr sagt, boah, dieser Person vertraue ich null. Gar nicht.
Donald Trump.
Oh, doch, dem vertraue ich dahingehend, dass er nichts Gutes macht.
Ja, das ist ja, also, okay.
In die Richtung geht es natürlich auch. Nee, aber also es gibt auf jeden Fall eine Person, die halt ein Vertrauen gebrochen hat und danach war halt durch. Mhm. Und danach habe ich halt gesagt, gut, dann sind wir jetzt nicht mehr befreundet. So.
Weil's, ja.
Also die Story war, dass er kurz nachdem ich mich von meiner Freundin getrennt habe, ist er mit ihr zusammengekommen. Ich habe ihn gefragt, ob das so ist und er meinte, nee, alles cool. Und 3 Tage später meinte er, wo ich es dann halt von jemand anderem erfahren habe, meinte er so, ja, also ich will ja ehrlich mit dir sein, Lukas. Doch, da lief was.
Mhm.
Und dann habe ich ja gesagt, gut, der Kollege, dann sind wir jetzt nicht mehr befreundet.
Mhm. Ja, er war ja dann irgendwann ehrlich, aber es ist jetzt irgendwann ja irgendwie auch nicht wichtig, dahingehend.
Aber manchmal ist einfach der Zug dann abgefahren. Ne? Wenn es halt eine Unehrlichkeit so groß war, dann, keine Ahnung, wie man da manchmal dann zurückkommt. Das geht, glaube ich, aber muss halt von beiden Seiten der Wille da sein und ich wollte es nicht.
Mhm. bei deinem Donald Trump-Beispiel noch. Was macht ihn denn so aus, so unvertrauenswürdig?
Ich habe gerade auch noch mal kurz drüber nachgedacht und ich habe tatsächlich auch eine Person in meinem Umfeld.
Okay.
Aber bei dieser Person und auch bei Donald Trump ist es bei mir, also bestätigt sich auch nur meine eigene Theorie, super praktisch, Aber dass von Anfang an ich nicht sagen würde, ich habe Donald Trump gesehen und dachte mir, wow, dem kann man auf gar keinen Fall vertrauen, sondern einfach Taten zu Nicht-Vertrauen führen. Mhm. Also ich glaube, ich bin eine vertrauensvorschießende Person.
Mhm. Aber Taten, denen man jetzt nicht vertrauen kann. Donald Trump hat ja viel Fake News in die Welt gesetzt. Das heißt, er hat gelogen, hat die Unwahrheit gesagt über seinen Twitter-Account. Das heißt, wir können festhalten, okay, vertrauensunwürdige Personen sind unehrlich.
Ja, aber stopp. Weil es gab ja ganz viele Menschen, die ihm vertraut haben, dass er die Wahrheit sagt. Die ihn dann gewählt haben.
Es gibt auch ganz viele Menschen, die immer noch sagen, dass er die Wahrheit sagt.
Genau.
Und also, meinen, dass wir das nicht verstehen.
Dahingehend ist dann der Wahrheitsbegriff natürlich auch wieder lose.
Glaubt ihr nicht, dass diese Menschen größtenteils eher da rein vertrauen, dass er weiß, was er tut? Im Sinne von, wir verbuchen Lügen ab unter, das sind Dinge, die müssen getan werden. Der weiß schon, was er macht, wenn er lügt. Ist auch schwer, alle Trump-WählerInnen zu vertrauen.
Also, ich meine, wenn wir das Beispiel QuerdenkerInnen nehmen, gut, da denke ich schon, dass die meisten glauben, was sie da sagen. Und die anderen glauben das dann wieder. Und dann baut das vielleicht Vertrauen auf.
Ja, aber da gibt es ja auch nicht so eine alles. Ich habe das Gefühl, QuerdenkerInnen leben auch eher von Nicht-Vertrauen. Also da finde ich der Unterschied, dass es nicht so eine Person gibt, auf die sich so ein Vertrauen beziehen könnte. Aber es gibt ja zum Beispiel auch, ich will jetzt ja echt keine Verschwörungstheorien teilen, aber es gibt ja auch eine über Trump. Und da geht es ja auch darum, dass er als Figur fungiert und weiß, was er tut.
Eigentlich ist er von Böhmermann eingespielt.
Aber eigentlich zwei Vertrauen, ich fand das gerade ganz gut mit dem Beispiel, zwei Säulen. Einmal hartes Missvertrauen gegenüber der Instanz oder der öffentlich-rechtlichen Informationssender vielleicht und dann halt starkes Vertrauen in der Quelle YouTube oder alternativen Informationsplattformen, kann man das vielleicht so festhalten? Bei
Telegram.
Telegram, genau. Auch eine Informationsquelle, der Vertrauen geschenkt wird.
Es gibt noch andere, wie Signal zum Beispiel. Mm.
Ja, es ist auf jeden Fall schwierig.
Aber was mir gerade noch einfällt, ein weiterer Punkt, der auch auf jeden Fall Vertrauen aufbaut, sind so Ausnahmesituationen, wo dann eine Person irgendwie da ist und hilft, auch wenn man das gar nicht erwartet hat. Also weiß ich nicht, nehmen wir das Beispiel, ich werde von meiner Freundin verlassen und dann hilft mir jemand, von dem ich das nicht erwartet hatte, dann ist es natürlich irgendwie, dann baut das allein schon so ein Vertrauen auf, weil diese Person war halt da, als es mir richtig dreckig ging.
Es ist auch so dieses Rollenvertrauen dann manchmal, ne? Das hat jetzt, glaube ich, mit diesem Beispiel wenig zu tun, aber es ist mir jetzt gerade in den Kopf geschossen, dass man auch manchmal blind einer Rolle vertraut. Wenn ich in Gefahr bin, dann sehe ich jemanden in Polizeiuniform oder in Krankenwagenuniform. Das war ein ziemlich kinderbegriff, aber so nenne ich das.
Jemand mit einem Krankenwagenkostüm läuft da rum, zufällig.
Und wenn Gefahr herrscht, dann hinterfrage ich nicht die Person, die in diesem Outfit steckt, sondern ich sage, ey, komm mal her! Und vertraue dieser Person direkt. Das ist jetzt meine persönliche Sache. Deswegen halt dieses Rollenvertrauen, was auch wahrscheinlich groß angesetzt ist, dass man meistens dann gar nicht die Person hinterfragt, was wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen eine Gefahr bilden kann, aber eigentlich auch erwähnenswert ist, finde ich.
Ja, aber da finde ich es eben auch so interessant, weil die Personen müssen ja eigentlich nicht viel dafür tun. Und ich hatte zum Beispiel mal einen Anästhesisten, der ziemlich aus der Rolle gefallen ist und ziemlich komische Sachen zu mir gesagt hat, die mich total verunsichert haben.
Und ganz kurz, Anästhesist ist der
die Betäubung gibt.
Narkose. Ah, ja, bitte. Also der hat eine Narkose eingeleitet und hat es mir gesagt, wow, die Vene ist aber schwer zu finden. Gut, dass ich kein Notarzt bin, die haben nicht so viel Zeit. Korrekte Aussage auch.
das war dann nicht das Vertrauen.
Nee, genau. Und das habe ich bis heute nicht vergessen, wie man gerade offensichtlich merkt. Und da war es so ein Ding von, es wäre so einfach gewesen. Wärst du in deiner Rolle geblieben, hättest jetzt einfach kurz meine Vene gefunden, hätte ich jetzt für immer Vertrauen in AnästhesistInnen. So dachte ich mir, warum? Du hast jetzt mit so einer einfachen Aussage kurz so ein, das gibt einfach so einen kleinen Bruch, was vielleicht auch nicht schlecht ist. Vielleicht ist das auch irgendwo blindes Vertrauen in eben genau solche Menschen. Aber da, das würde ich eigentlich nicht so in Frage stellen. Den würde ich eigentlich gerne für immer blind vertrauen, weil da hat man eigentlich auch sonst keine Wahl.
Mhm. Ja, vor allem brauchst du ja Vertrauen in solche Leute. Also wenn du, nehmen wir mal an, wir hätten richtig coole LehrerInnen gehabt, durchweg, dann hätten wir ja voll viel Vertrauen in ja, die Ausbildung, die durchlaufen, das Studium, die Pädagogik, die sie verfolgen. Und könnte super guten Gewissens irgendwann meine Kinder in die Schule schicken und würde denken, ey, die Schule in Deutschland, das funktioniert prächtig.
Das habe ich aber auch erst verloren, als ich Lehramtsstudierende kennengelernt habe, als ich angefangen habe zu studieren.
Wirklich? Ich habe das verloren, weil ich viele Lehrer hatte, LehrerInnen hatte, die da nicht gut, also okay, also meine erste Lehrerin hat gesagt, Lukas ist zu dumm für die Schule.
Mhm. So generell?
Das, ja, also so generell und cool. Genau. Weil ich gelispelt habe damals. Also ich hatte einen Sprachfehler.
Ja, das ist natürlich dann klar. Leute, die Sprachfehler haben, die, das weiß man ja.
Ja, die gehören auf die Sonderschule.
Beeindruckend.
Ganz natürlich.
Beeindruckend. Du hast das Gefühl gehabt, als du Lehramtsstudierende kennengelernt hast, dass das Vertrauen in das Schulsystem blind war vorher bei dir, oder?
Ja, also ich bin zur Schule gegangen, ich hatte ein Vertrauen in meine Grundschullehrerin. Grüße gehen raus, sie war großartig. Auf dem Gymnasium habe ich auch zum ersten Mal richtig Vertrauen in Lehrer verloren, weil der mit in eine Schulkonferenz von mir musste und als meine Vertrauensperson dabei war und mein Vertrauen stark gebrochen hat. Und dann aber in die Bildungsschiene erst, als ich angefangen habe zu studieren und mit Lehramtsstudierenden in Kursen war. Und dann nicht, weil ich dachte, ihr seid ja alle völlig blöd, sondern weil dann so Sätze gefallen sind wie, wir mussten eine Präsentation machen und dann hat zum Beispiel eine Lehramtsstudierende gesagt, oh, ich kann so schlecht vor Menschen reden. Mhm. Und ich dachte, du wirst Lehrerin. Mhm. Also das war irgendwie so ein bisschen...
Aber das kann man ja lernen, oder? Also
das kann man lernen, sie hat es aber nicht so gesagt, weil sie es lernen wollen. Aber vielleicht war es auch ein schlechtes Beispiel, vielleicht will sie es auch lernen. Ich meine einfach im Sinne von, ich habe ja Deutsch und Englisch studiert. Mhm. Das heißt, ich habe ja mit Lehramtsstudierenden zusammen studiert und ich weiß einfach, wie das Studium aufgebaut ist und wie gut man auch durchkommt, ohne einen einzigen Kurs mitzukriegen. Mhm. Und dann bist du am Ende Lehrerin und vermittelst diese Inhalte.
Vielleicht sollte ich mir das Studium nochmal angucken.
Ja. Lehramt kann ich auch ab und zu nur empfehlen. aber das ist ein interessanter Punkt, weil man ja eigentlich auch sehr viel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma habe und Azubis suche, auch sehr viel in Schule an sich vertraue. Wenn mir dann ein Zeugnis vorgelegt wird in einer Bewerbung und da steht eine 2 in Deutsch, dann vertraue ich ja auch dieser Institution und diesen Lehrkräften, die dort angestellt sind. Deswegen ist es auch ein blindes Vertrauen in das Bildungssystem, was man halt manchmal dann hat.
Ja, aber ich würde ein bisschen differenzieren zwischen blindem Vertrauen und dem Prinzip von, man vertraut von Anfang an und entweder nimmt es ab oder es nimmt zu. Mhm.
Ja, und wobei, ich muss dazu jetzt noch sagen, alle Lehrkräfte steigen jetzt gerade wahrscheinlich aufs Dach, weil viele Menschen und viele Eltern und Erziehungsberechtigte vertrauen gar nicht so sehr in die Inhalte. Die stehen dann auf der Matte, wenn der Timo mal mit einer 4 nach Hause kommt in Mathe. Und der zu Hause kann ja das immer richtig gut. Das ist ja unglaublich. Wie hat der denn eine 4? Das glaube ich ja gar nicht. Das ist das Schlimmste. Und deswegen ist da manchmal gar nicht so ein großes Vertrauen in Lehrkräfte. Das wollte ich dazu noch mal einmal sagen.
Ich will ganz kurz sagen, es gibt bestimmt auch ganz viele Lehramtsstudierende, die ihr Studium wahnsinnig ernst nehmen. Ich will jetzt auch nicht alle Lehramtsstudierenden hier in den Dreck ziehen. Mhm.
Ja, ich meine, wir brauchen Vertrauen in diese Institutionen. Ne? Also wenn selbst du kannst ja sagen, ich vertraue der Schule an sich, wie sie jetzt gerade läuft, nicht. Aber das System an sich finde ich gut. Also dass wir sagen, wir schicken Kinder zur Schule und dann lernen die da was. Mhm. So, das ist ja eigentlich im Grunde ein cooler Gedanke, aber die Umsetzung und was für Schäden das eben oft an den Kindern hinterlässt, ist dann eben, ja, scheiße.
Die Umsetzung muss funktionieren. Und das ist vielleicht das Schlusswort dieses Teils und wir machen gleich weiter mit dem Thema Vertrauen bei Laut gedacht. Ich fand, das war jetzt rund zum Abschluss in diesem Themenblock.
Während du bist der Moderator, ich vertraue dir, dass du das gut machst.
Und wir gehen mal rein, spielen jetzt blind einfach einen Track ab hier. Das ist Lieder mit Ljubov 2000. Ich hoffe, sie hört jetzt nicht zu. Ihr hört Köln Campus und wir hören mal rein. Das sind Peter, Bjorn und John Breaking Point, ein Lied, was ich von denen noch nicht kannte, weil ich kenne von denen eigentlich nur dieses Lied.
Oh, das kenne ich auch.
Der Song ist so anstrengend, Alter.
Ich finde ihn super.
Ist wahnsinnig gut gepfiffen.
Danke. Und ich habe jetzt einfach darauf vertraut, dass sie einen geilen Track da machen, weil das war der einzige, den wir hier im System haben. Und Breaking Point hat mich ziemlich überzeugt.
Ja, hast du den Interpreten einfach mal vertraut, ne?
Ja, krass, oder? Weil ich von denen halt einzig und allein dieses Lied kenne. Ich weiß gerade aber auch nicht, wie es heißt. And we don't care about the sunshine. Na, 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 na. Young Folks, we don't care about the young folks. Das junge Volk, da ist doch gut, da kommen wir mal, da schließen wir doch direkt mal an. Wir haben uns mal überlegt, oder ich habe mir mal überlegt, wir können mal ein bisschen mehr auf diese verschiedenen Beziehungskonstellationen im Vertrauen eingehen. Ich meine, wir haben ja gerade schon festgehalten, okay, im Arbeitskontext fahre ich eine andere Art Vertrauen, wie zum Beispiel im wirklich intimen Beziehungskontext. Wie seht ihr das? Würdet ihr jetzt grundlegend erstmal diese These unterstreichen, dass ich mehr Vertrauen in Intimbeziehungen pflege als in meiner Arbeitsbeziehung?
Im besten Fall, ja.
Du brauchst auf jeden Fall mehr Vertrauen, oder? Oder also es ist mehr nötig, dann wird es irgendwie schöner. Ansonsten ist es halt, vertraut die eine Seite die andere vielleicht nicht oder es wird missbraucht oder. Und dann ist alles immer uncool. Ich verrenne mich. Mach du weiter.
Du verrennst dich überhaupt nicht. Es ist laut gedacht. Teile uns deine Gedanken diesbezüglich mit. Aber es ist, ich unterstreiche es erstmal natürlich. Also natürlich, man ist ja auch in ganz anderen Situationen in einer Intimbeziehung, sage ich mal. Ich will es gar nicht so in diesen Raum werfen. Aber ich meine, es ist natürlich in einer Intimbeziehung, was steht da natürlich im Zentrum, im Erwachsenenalter oder auch Jugendalter, das war jetzt eine komische Hinleitung, aber natürlich auch in einer sexuellen Ebene, in einer Intimebene, ist Vertrauen, glaube ich, ziemlich groß, oder nicht?
Wichtig, würde ich eher sagen. Mhm. Weil ich befürchte, dass auch genug sexuelle Kontakte mit zu wenig Vertrauen stattfinden. Aber das ist, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, Lukas, dass es mit viel Vertrauen, mit mehr Vertrauen irgendwo schöner ist wahrscheinlich. Mhm.
Man vertraut, es ist schwierig zu greifen, aber natürlich, man vertraut auf Aussagen, auf Versprechen, auf natürlich benutze ich ein Kondom.
So wie du das gerade gesagt hast, das würde ich dir vielleicht nicht vertrauen, aber hey, klar, Verhütung, voll mein Thema.
Ja, das Verhütungsding, natürlich.
Ja gut, aber das würde ich jetzt nicht behaupten, ist das, was ist, was Sex schöner macht, wenn man darauf vertrauen kann. Das sollten so die Basics sein, würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, es geht auch viel um, ich glaube, es sind verschiedene Formen von Vertrauen. Es geht um Selbstvertrauen. Ich glaube, wenn dir jemand genug Selbstvertrauen gibt, kann Sex auch schöner sein. Wenn du darauf vertrauen kannst, dass die Person dir sagt, was sie möchte, was sie braucht, dass du das sagen kannst, weil es irgendwie ein sicherer Raum ist, in dem man sich gegenseitig vertrauen kann. Ja, und in dem man nichts sagt und die andere Person sagt, pff, was ist denn für eine Scheiße?
Ja, dass man vor allem irgendwie Bedürfnisse formulieren kann auch. Und nicht sagen, nee, du machst das super. Und eigentlich ist es nicht so.
Ja, das stimmt natürlich.
Und natürlich auch irgendwie, dass man halt ja die Bedürfnisse und die Grenzen des anderen natürlich auch respektiert. Das ist, also darauf muss ich vertrauen können.
Mhm. Voll. Ja, voll. Dass man, ja, das ist ja, du gibst dich ja quasi, ohne jetzt zu bildlich sprechen zu wollen, aber du gibst dich ja quasi irgendwas hin, was da passiert in dem Moment. Und du bist irgendwie in einer zwischenmenschlichen Interaktion, die du nur begrenzt kontrollieren kannst. Und natürlich musst du irgendwie darauf vertrauen, dass wenn du ab einem bestimmten Punkt sagst, stopp oder was auch immer, dass die Person dann dir zuhört und es auch umsetzt.
Korreliert Verantwortung und Vertrauen positiv? Je mehr Verantwortung, desto mehr Vertrauen auch an sich?
Ich glaube, je mehr Vertrauen, desto mehr Verantwortung.
Ihr merkt, das ist schon direkt eine andere Stimmung. Ne? Nee, direkt das Sexthema ist auf dem Tisch und dann ist es direkt so man ist viel mehr in sich gekehrt und denkt viel mehr drüber nach und denkt sich so, okay, ist das denn, wie war das denn letztes Jahr?
ich glaube nicht, dass viel Verantwortung mit mehr Vertrauen unbedingt korrelieren muss.
Ja, aber ich glaube schon im Sinne von, also ich glaube, dass gerade zum Beispiel bei Sex gewisses Vertrauen gegeben ist und damit auch eine gewisse Verantwortung einhergeht. Also ich wäre zum Beispiel definitiv enttäuschter von einer Person, die sich nicht mehr bei mir meldet, wenn da vorher sexueller Kontakt stattgefunden hat, als wenn man sich nur auf einen Kaffee getroffen hat.
Ja, okay, doch, das sehe ich auch. Also klar, das Nachspiel sozusagen hat auch mit Vertrauen zu tun. Also außer man sagt halt, man redet halt vorher drüber und sagt so, nee, komm, das ist halt einmal und danach ist halt durch.
Machst du es immer so? Nee, komm.
Das ist mein, oder ein Schnipsfinger mache ich auch manchmal. Klappt erstaunlich gut.
Aber ich habe das vorhin tatsächlich auch gedacht, jetzt gar nicht in Bezug auf Sex, sondern in Bezug auch auf Freundschaften, dass ein gewisses Vertrauen natürlich auch einen gewissen Druck aufbaut. Mhm. Im Sinne von, wenn ich immer auf eine Person gezählt habe die letzten 10 Jahre und plötzlich sagt die nichts mehr zu irgendwelchen wichtigen Dingen, dann würde ich mir natürlich denken, du warst doch die letzten 10 Jahre da und ich habe dir doch vertraut, wo bist denn du jetzt?
Also das ist auch viel Verantwortung da mit sich trägt. Ich denke halt gerade immer noch über so andere Themen nach.
Ist beim Sex hängen geblieben.
Ja, irgendwie natürlich schon.
Und dass es ein Jahr her ist, meinst du auch?
Nein, darauf wollte ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen. Danke, Lukas Rode, an dieser Stelle.
Ich immer gerne. Ich umarme dich auch gleich, okay?
Ich war noch in dieser Form, okay, du hast gerade so ein bisschen dieses Ghosting ja angesprochen, ne? Wenn ich jetzt mit jemandem eine Nacht verbringe, mit einer Person und diese dann ghoste, also mich einfach nicht mehr melde, dass dann die Enttäuschung darüber irgendwie größer ist. Das kann man ja erstmal festhalten. Oder wie hast du es gerade ausgedrückt?
Ja, Ghosting bezieht sich natürlich vor allem auch darauf, was wir auch vorhin schon angesprochen hatten, dass eben die Komponente der Ehrlichkeit nicht erfüllt ist. Weil es geht ja nicht darum, dass du einen Korb bekommst, sondern es geht darum, dass du einen bekommst, ohne ihn zu bekommen. Also es gibt nicht die Unterhaltung von, hey, da geht es noch nicht mal nur um Sex, da geht es auch um, man hatte vielleicht ein Date und die Person sagt danach nicht, war ein schöner Abend, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, sondern die Person verschwindet einfach von diesem Erdboden, antwortet nie wieder auf irgendeine Nachricht und du kriegst einfach keinen Abschluss. Und das führt heute in unserer heutigen Gesellschaft leider auch zu einem Gruppenmissvertrauen. Also ich stelle auch fest, dass viele Freundinnen von mir dieses Ghosting gerade voll viel erleben und ja, generell so ein bisschen das Vertrauen als Gruppe, die datet, sag ich mal, wenn ihr wisst, was ich meine, verloren geht.
Dann muss mal ein Statement auch an sich gesetzt werden. Also es trägt auf jeden Fall sehr viel dazu bei, wenn man halt, also es braucht auf jeden Fall sehr viel Selbstvertrauen dann auch zu sagen, okay, das hat mir jetzt vielleicht nicht so gefallen. Ist ja vollkommen okay, wenn man das sagt und sagt, okay, ich spüre da nichts oder möchte mich weiterhin nicht mehr treffen.
Voll. Und also ich würde halt fast noch einen Schritt zurückgehen und sagen, selbst wenn man sich nicht getroffen hat, ist Ghosting halt einfach scheiße. Also weil, wenn ich jetzt jemanden auf Tinder oder so anschreibe, dann tue ich das, weil die Person irgendwas in mir auslöst. So. Oder, weiß ich nicht, ne? Irgendwie sympathisch ist, wie auch immer. Und dann schreibe ich die an und überlege mir irgendwas, was ich cool finde oder wieso sie mich angesprochen hat. Und dann antwortet sie vielleicht und dann schreibt man so ein bisschen oder auf einmal antwortet sie nicht mehr. Und ich denke mir, gut, ich habe ja aber jetzt auch Zeit und irgendwie auch Emotionen, ohne jetzt, dass ich mich direkt verliebt hätte oder so, aber trotzdem war so der Gedanke dabei, okay, vielleicht könnte das ja was werden hier, da reingesteckt und dann macht sie einfach zu.
Was dich in dein Selbstbewusstsein dann wahrscheinlich so ein bisschen einschränkt, weil du denkst, okay, vielleicht habe ich was Falsches geschrieben oder so.
Ja, einerseits das, aber andererseits ist es halt auch einfach, wenn ich ein Gespräch anfange mit dir, dann erwarte ich und vertraue darauf, dass du mir antwortest.
Ja.
So, oder dass du sagst, ey Digga, kein Bock auf ein Gespräch gerade, lass mich mal bitte in Ruhe. So, und das ist ja vollkommen okay. Und das ist mir halt mal passiert, dass dann halt die Person nicht mehr geantwortet hat und dann habe ich ihr halt geschrieben, warum ich das blöd finde. Ja, und dann kam natürlich auch keine Antwort.
Ja, die Frage, die natürlich in dem Bezug richtig krass im Raum steht, ist, was schreibst du bei Tinder als erstes?
ich überlege mir irgendwas, was auf dem Profil ist und dann schreibe ich das an. Aber ich habe das Problem auch nicht mehr. Also,
okay.
Ich bin da. Da ist es wieder.
Ja, da ist es wieder. Ja. Lukas hat nämlich sein Handy verloren. Er hat eine Freundin.
Genau, und seitdem ist Tinder weg und mir geht's viel besser.
Ja, das ist schön.
aber das ist ja auch, ich muss jetzt gerade dran denken, dass ich glaube, dass es in dem Fall auch einfach schwierig ist, damit umzugehen. Also ich meine, ich finde es zum Beispiel auch nervig, wenn mich ein eBay-Dude ghostet. Also wenn ich dem schreibe, weil der irgendeinen Artikel online stehen hat und ich sage, hey, ist der Schrank noch da und ich kriege niemals eine Antwort, dann ist es einfach nervig. Und dann ist es einfach nervig, weil man ein gewisses Grundvertrauen hat in, wie du schon sagst, es ist ja das digitale Äquivalent zu, ich unterhalte mich mit jemandem. Wenn ich jetzt in der Bahn jemanden anspreche und sage, Entschuldigung, was ist die nächste Haltestelle? Und die Person guckt mich einfach nur an und sagt nichts dazu und ich sage, Entschuldigung, und die guckt mich einfach nur an und sagt nichts, dann würde ich mir auch denken, was ist mit dir los? Und das passiert halt aktuell, ich fühle mich gerade wahnsinnig alt, so in der heutigen Gesellschaft, aber so ist es irgendwie heutzutage, ja. Weil es ist ja auch super einfach. Irgendwo kann man es ja sogar auch verstehen.
Ja.
Aber es ist halt uncool.
Aber kann man da irgendwie jetzt was Festes daraus mitnehmen und sagen, ey Leute, bist du dann aber trotzdem enttäuscht, wenn dann gesagt wird, nee, ich habe jetzt keinen Bock zu reden. So bei eBay wäre es super weird auch auf jeden Fall. Ist das noch zu haben? Kein Bock zu reden, sorry. Aber ist man dann enttäuscht oder halt glücklich über die Rückmeldung?
Also man kann ja auf jeden Fall enttäuscht sein und das ist voll okay, aber du weißt, woran du bist. Mhm. Also weil es ist ja ehrlich und du kannst sagen, gut, dann habe ich irgendwie was anderes erwartet, als dann dabei rausgekommen ist und das ist okay. So mit Zurückweisung umzugehen, ist irgendwie, das muss man irgendwie lernen im Laufe des Lebens. Und da hast du ja dann auch jedes Mal die Chance, das zu tun.
Ja, und du weißt, hast halt irgendwas, womit du umgehen kannst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernen würde, wir würden auf 2-3 Dates gehen, die Person würde sich nicht mehr melden, würde ich niemals denken, oh, vielleicht hat er sein Handy verloren. Ich würde sofort denken, ja, okay, ich wurde geghostet. Und wenn mir dann, wenn er sich dann 3 Wochen später melden würde und sagen würde, boah, sorry, ich hatte mein Handy verloren, würde ich es auch nicht glauben. Mhm. Weil die Erfahrung, meine eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen aus meinem Umfeld mich eben gelehrt haben, nicht mehr in sowas blind zu vertrauen und mir zu denken, nö, ich wurde halt geghostet.
Ja, interessant. Also, nee, es ist jetzt zu privat. Also wenn ich jetzt frage, ist es dir schon mal passiert, dass jemand geschrieben hat, hier, ich hatte mein Handy verloren, so vielleicht, keine Ahnung, Samstagnacht 2:30, ich habe mich lange nicht gemeldet, ich habe mein Handy verloren, auf jeden Fall, ich bin wieder am Start.
Nee, aber mir ist es tatsächlich mal passiert, dass sich ein Typ aus dem Nichts nicht mehr gemeldet hat und ich dachte, naja, okay, ich wurde geghostet und 4 Wochen später hat er sich gemeldet und mir erzählt, dass er spontan Vater geworden ist. War auch eine tolle Antwort.
Und dachte sich dann, ey, ich bin wieder am Start.
Aber ja, das finde ich wieder, also das ist ja ein Funken Hoffnung, um hier Gandalf zu zitieren, dass man sagt, okay, selbst er hatte ja jetzt die wenigste Verpflichtung sozusagen, das zu schreiben. So, er hat andere Verantwortung. Er sagt jetzt nicht, ah stimmt, ich hatte ja mal was mit, der schreibe ich jetzt mal eben schnell. Ja, ich bin Vater geworden. So. Das finde ich aber krass. Das ist doch irgendwie ein schönes Äquivalent jetzt hier zu dem Ghosting.
Nee, weil das ist ja genau das Problem. Weil wenn du geghostet wirst, ich denke mir jetzt mit der Erfahrung, also ganz dumm bin ich auch nicht, ich denke mir, das ist nicht jedes Mal, aber beim nächsten Mal geghostet werden, dachte ich, naja, vielleicht ist er ja Vater geworden. So. Anstatt, dass die Person einfach schreibt, und das beantwortet nämlich auch deine Frage von, ist eine Abfuhr in dem Fall besser? Auf jeden Fall.
Ja.
Weil du denkst, läufst dann nicht den ganzen Tag durchs Leben und denkst dir, naja, vielleicht ist das passiert oder das. Und du denkst dir einfach, okay, ich habe eine Abfuhr bekommen, fühlt sich nicht geil an, aber damit kann ich irgendwie umgehen.
Ja, und wir vertrauen, also wir haben ja eben auch darüber geredet, wie baut sich Vertrauen auf? Und Ehrlichkeit war irgendwie ein großes Thema. Und wenn die Person ist ja dann ehrlich zu dir und dann kannst du irgendwie das halt so nehmen. So, du musst der Person jetzt nicht dauerhaft irgendwie vertrauen, weil du hast wahrscheinlich nichts mehr mit ihr zu tun. Aber die Person, die das schreibt, baut ja auch ein Stück weit für dich Vertrauen auf in die nächste Person, mit der du vielleicht datest oder schreibst.
Voll.
Und das ist die Verantwortung, die die Person auch hat.
Das ist ja aber dann auch noch die Frage, ob die Person denn wirklich auch die Wahrheit gesagt hat. Ob es oder ob man einfach lügt und sich eine bestmögliche Lüge herauszusuchen, weil man ja sowieso weiß, man wird mit dieser Person nichts mehr machen und dann halt einfach sich etwas aus den Fingern sorgt.
Ja, ich glaube, so ein bisschen lügt man immer. Also ich glaube, jedes zweite, es liegt nicht an dir, es liegt nur an mir, ist auch vielleicht gelogen. Aber damit kann man, finde ich, immer noch besser umgehen. Das ist halt genau das, was du auch gerade gesagt hast, Lukas, dass man was war es? Achso, wie so eine Vertrauensübergabe quasi an die nächste Person. Weil daraus resultiert, wenn du 3-4 Mal geghostet wurdest in der Vergangenheit, dass wenn du jetzt jemanden datest und die Person meldet sich aus irgendeinem Grund mal 2 Tage nicht, du sofort denkst, ja, okay, ist vorbei, hat mich geghostet jetzt.
Mhm.
Du würdest halt auch da wiederum niemals denken, ja, Akku ist leer oder so.
Und in großen Fällen kann das ja richtig viel Schaden anrichten. Also nehmen wir mal eine Beziehung, wo du halt von vorne bis hinten verarscht wird und hintergangen wirst und betrogen wirst. So, die nächste Beziehung muss irgendwie damit umgehen. Ne? Das ist auf jeden Fall was, was du, die Angst wird wahrscheinlich da sein. Und dann muss man da irgendwie zusammen durch. Das heißt, du hast da auch irgendwie eine Verantwortung, dass du das Vertrauen der anderen Person nicht verbrauchst, missbrauchst, damit es irgendwie offen und weiter und schön auch in die nächste Beziehung gehen kann.
Das Bild finde ich richtig, richtig schön. Wirklich, mit deinem Anti-Ghosting-Programm und deiner Ehrlichkeit gegenüber Menschen, mit denen du vielleicht nichts mehr machen möchtest, hast du einen direkten, schönen Einfluss auf tolle Beziehungen, die es vielleicht in dieser Welt noch geben wird. Da lächelt der Lukas Rode. Fand ich einen richtig schönen Gedanken von dir. Aber das kann man vielleicht heute dann auch mitnehmen, dass man halt einfach sagt, okay, einfach mal antworten und sagen, hey, sorry, ist gerade nicht. Ich bin Vater geworden. Oder im besten Fall die Wahrheit. Ist natürlich auch gut.
Der hat mich angelogen, meinst du?
Ne, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Nein. Er ist Vater geworden.
Nee, da gibt es auch Bilder bei Instagram.
Ach so, ja.
Der Kontakt besteht also noch über Instagram?
Nee, da kommt man nicht mal rein.
Oder ist es eine sehr, sehr hochgeflochtene Lüge?
Wahrscheinlich macht er immer die gleiche Lüge.
Ja.
Die hat einmal funktioniert, das tatsächlich, die funktioniert auch ein zweites Mal.
Nee, er hat das richtig krass geplant, hat auch so einen Papa-Podcast bei Spotify. Und letztendlich findet er sich dann wirklich in dieser Rolle wieder. Ach.
Nee, ich fühle mich hier gar nicht naiv. Super.
Nein. War das ein Ansturm von Naivität? Haben wir dir jetzt Naivität unterstellt?
Nee. Also könnte man meinen, weil es schon echt eine komische Story ist.
Mhm.
Aber wenn man jetzt so weit gehen möchte, Bildern ein Baby zu glauben, dann...
Ja.
Ja.
Ich glaube schon. Ihr Lieben, können wir noch irgendwas festhalten? Ich finde es einfach, ich freue mich immer, den HörerInnen was auf den Weg zu geben. Und was ich auf jeden Fall jetzt mitnehme, ist, seid ehrlich in allererster Linie, weil Ehrlichkeit ist vertrauensbildend. Nicht nur im Ghosting, sondern auch im Allgemeinen. Wenn ihr vertrauenswürdig sein wollt, seid ehrlich und authentisch. Authentizität.
Ja, und das ist, jetzt ganz platt gesagt, ist so, wenn du lächelst, kriegst du ein Lächeln zurück. Wenn du halt anderen Leuten vertraust, dann kriegst du es wahrscheinlich auch zurück.
Mhm.
Das hört sich für mich schon wieder naiv an.
Ja, aber du brauchst ja so ein gewisses Vertrauen ins Leben. Weil sonst wirst du ja tief unglücklich. Sonst fragst du alles und dann bist du ganz schnell bei den Querdenkern.
Und das ist vielleicht auch die Challenge, die man, das kann man vielleicht auch mit auf den Weg geben. Es ist eine Challenge, Leuten zu vertrauen, vor allem, wenn man schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber im Endeffekt kriegt man keine, dann bleibt halt alles neutral. Man muss halt für sehr gute Emotionen auch im Zweifel sehr schlechte in Kauf nehmen und dafür Risiken eingehen. Mhm. Aber da eben auch irgendwie da rein vertrauen, dass schon alles so kommen, nee, es wird auch nicht immer alles so kommen, wie es soll. Aber
so wie es kommt, wird es irgendwie gut sein. Meistens. Und wenn es noch nicht...
Nee, sag jetzt nicht, wenn es noch nicht gut ist, nicht das Ende.
Aber ich finde das noch mit dem Lächeln ganz gut, was du gesagt hast. Weil natürlich, wenn ich dir positiv entgegengehe, gut, auch wenn ich dir sage, ne, ihr wisst da draußen bestimmt, wen ich hier meine. Aber wenn ich jetzt einer Person positiv entgegentrete mit einem Lächeln und der positive Vibe sende, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Person diese positiven Vibes empfängt und adaptiert und mir gegenüber auch diese positiven Vibes sendet, die wiederum meine Vertrauenstheorie unterstreichen. Und ich denke so, ey, er lächelt mich an, lächeln tue ich auch manchmal, dem schenke ich vielleicht Vertrauen. So, deswegen ist es vielleicht gar nicht so blöd, aber so viel dazu.
Ich muss gerade an ein Buch denken, was ich gelesen habe, über die Ruth Rupp heißt sie. Die ist mittlerweile, glaube ich, 97 oder so und ist mit 80 hat die angefangen, Schauspiel zu machen und so. Abgefahrene Story. Und in der Biografie über sie ist irgendwie ganz klar, dass sie immer Vertrauen ins Leben hatte. Also, ne, die hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, also auch richtig viel Scheiß so. Und sie meinte, ah ja, aber irgendwie, ich wusste, dass jetzt hier schlechte Zeiten sind, aber irgendwie wusste ich, da kommt noch irgendwas und es wird irgendwie gut sein, so. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass diese Frau, die es irgendwie auch nicht einfach hatte, immer gesagt hat, nee, aber das Leben ist so und dann gibt es Rückschläge und dann geht es aber weiter und irgendwie ist es okay. Und irgendwie kommt da noch was. Und das fand ich sehr beeindruckend und dachte mir, das will ich auch. Ich will auch irgendwie daran glauben, dass egal wie schwierig jetzt Dinge gerade sind, dass es weitergeht und dass es irgendwie schön sein wird und dass es vielleicht einfach eine Herausforderung ist, die mir das Leben jetzt gerade stellt und dann muss ich damit irgendwie klarkommen oder daraus lernen oder so und dann geht's weiter. So, also so ein Vertrauen ins Leben hat.
Das ist sehr schön. Ich habe noch einen Punkt am Ende. Ich würde noch gerne einen Song dazu raussuchen. Also falls ihr noch dazu was zu besprechen habt, ich würde mich kurz ausklinken für 2 Sekunden.
Du meinst, wir sollen das jetzt das Publikum unterhalten?
Ja.
Und du machst das. Witze erzählen ist nicht meine Stärke. aber man kann sich das jetzt so vorstellen, Beren guckt ganz konzentriert auf dem Bildschirm, wackelt so ein bisschen mit der Maus, grinst so leicht, ist noch nicht
aber
ganz
ihr
so
viel. Aber ihr hattet jetzt gerade gar nicht, nochmal darauf was ja, eingeworfen. Ich fand, das könnte man auch so stehen lassen, dieses Vertrauen einfach ins Leben, dass alles gut wird sozusagen. Ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben, den ich vielleicht auch noch mitgeben kann, ist das Schreiben. Ich schreibe ab und zu, was heißt ab und zu, abends immer noch Gedanken vom Tag auf und auch ja, Einflüsse, die ich in Begegnungen gemacht habe mit Menschen. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Sache, auch mal sein Vertrauen dann zu hinterfragen oder mal zu schauen, okay, ich habe jetzt die und die Person neu kennengelernt. Was ist mir vielleicht aufgefallen? Was fand ich gut? Was fand ich schlecht? Und habe ich da vielleicht eine zu leichte Vertrauenstendenz oder kann ich dieser Person vertrauen? Einfach mal ein bisschen aufschreiben. Das hilft vielleicht auch ein bisschen in der Hinsicht. Mir hilft das auf jeden Fall.
Führst du auch Pro- und Kontralisten?
Ich führe, deine ist sehr, sehr lang, muss ich sagen.
Welche? Welche
Seite überwiegt denn?
Verrate ich nicht.
Okay.
Verrate ich nicht.
Aber sag doch mal so einen Punkt, was steht auf der Pro-Seite?
Du, du...
Das dauert zu lange, während.
Ich wollte kurz sagen, zu dem Vertrauen hinterfragen, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Also ich verstehe deinen Gedanken voll und ich finde es auch einen schönen Gedanken, sowas aufzuschreiben. Aber ich glaube, Vertrauen aktiv zu hinterfragen kann auch viel zu, weil Vertrauen ist ein Gefühl. Und woran machst du es so richtig fest? Und ich glaube, das kann auch zu Zerdenken führen.
Aber dieses Gefühl mal aufzuschreiben und versuchen zu beschreiben, kann vielleicht dann auch mal helfen und sich vielleicht mal vergegenwärtigen, was es eigentlich ist. Ich finde es natürlich, ich finde es gut, wenn man auch manchmal intuitiv gesteuert ist und sagt halt einfach, okay, alles wird gut, ich habe ein Vertrauen da drauf. Ja.
Ey. Ich glaube, es muss eine Balance geben, ne? Also auch Gefühle darf man und sollte man wahrscheinlich hinterfragen. Aber wenn du jetzt permanent nur hinterfragst, ob du jetzt jemandem vertraust oder nicht vertraust oder vertrauen solltest oder nicht, dann wirst du nicht glücklich. Aber wenn du jetzt immer wieder das Problem hast, dass du Leuten vertraust, denen du vielleicht nicht vertrauen solltest, dann solltest du natürlich, wie Berend sagt, reflektieren und vielleicht aufschreiben, warum vertraue ich denen eigentlich immer und wo ist der Fehler? Weil die einzige Konstante in der Situation bist du, weil du immer den falschen Leuten vertraust. So. Das heißt, dann musst du irgendwie gucken.
Vielleicht, weil du blind vertraust.
Das könnte ein Punkt sein.
Könnte ein Punkt sein. Ja, ach Mensch, es war ein toller Talk. Ich leite so langsam das Ende ein. Wenn Sie noch etwas sagen möchten, tun Sie es jetzt. Ansonsten vermähle ich das Paar. Das sagt auch immer der...
Welches Paar möchtest du hier gerade vermählen?
Nein, ich hab gerade irgendwo einen Raum gezeigt. Aber wer etwas gegen den Abschluss dieser Sendung einzuwenden hat, möge jetzt sprechen oder für immer schweigen.
Ja, ich sage einfach mal danke, dass ihr dabei wart. Ich fand es eine wunderschöne Sendung. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich auch danke an alle ZuhörerInnen.
Ja.
Dem kann ich mich nur anschließen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und... an Lukas Worten angeknüpft, an diese tolle Geschichte, die er uns gerade erzählt hat. Dieses Vertrauen in das Leben, alles wird gut, das möchten wir euch jetzt auch ein bisschen musisch noch auf den Weg geben. Auch wenn es inhaltlich manchmal ein bisschen schwierig erscheint, der Refrain sagt, alles wird gut, hier kommt der letzte Song von Kummer und Fried Rabe. Das war Köln Campus, laut gedacht, mit Isabel Leifeld, Lukas Rode und ich bin Berend Ibicken. Schönen Abend euch.